Ja, wir danken für diesen Zuspruch im Lied und zugleich, wenn wir ihn gehört haben, bewegen wir im Herzen, ja, die Frage, ist es immer so leicht, Gott vertrauen? Ich glaube, die Liste der Situation, wo wir Gott nicht vertrauen, ist länger als die, wo wir ihm vertraut haben. Wenn wir uns die Mühe machen wollten, das mal aufzuschreiben, würden wir vielleicht selbst erschrecken darüber, wie wenig wir Gott vertrauen. Und es ist die Frage, inwieweit uns Gottes Geist, der uns nämlich dieses Vertrauen schenkt, in uns wirkt. Und das ist ja die Beschäftigung gerade an so einem Tag wie heute, einem Pfingsttag, Pfingstfest, dass die Notwendigkeit der Gabe Gottes im Heiligen Geist vorherrschen muss, damit wir ihm, überhaupt dem lebendigen Gott, leben können, vertrauen können. Denn nur der Glaube im Heiligen Geist zeigt uns die Wege Gottes, nimmt uns heraus aus unseren Wegen und führt uns hinein in das Geheimnis des Evangeliums und des Handelns des lebendigen Gottes. So wie Jesus Christus es zugesagt und verheißen hat, ist es geschehen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Vorher nicht. Wichtig war aber dabei, dass die Jünger dem Wort Jesu der Verheißung glaubten. Denn der Herr sagt, bleibt zu Jerusalem, bis ihr das empfangt, was ihr braucht. Lauft nicht alleine weg, versucht nicht selber etwas für Gott zu tun, sondern wartet, bis euer Herz erfüllt ist mit dieser Kraft, die ihr braucht, um zu vertrauen, um hinzugehen und die frohe Botschaft von der ewigen Erlösung zu sagen. In Apostelgeschichte 2 wird nun beschrieben, dass sich diese Verheißung erfüllt hat und dass Wunderbares im Leben der Jünger erstmalig geschehen war. Obwohl, wir geben heute zu bedenken, dass die Jünger schon 3 Jahre Jesus kannten und sie haben große Dinge erlebt mit Jesus. Sie haben sogar Vergebung in ihrem Leben bereits erfahren, nicht? Wenn wir daran denken, was der Petrus alles so getan hat. Und doch war das Entscheidende in ihrem Leben noch nicht geschehen. Erst jetzt kam die große Wende, die Wandlung im Herzen. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und aus der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten's ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ein wunderbares Ereignis zu Pfingsten. Eine wunderbare Erfahrung, die die Jünger damals gemacht haben und die sich in gewisser Hinsicht bis zum heutigen Tag weiter erfüllt hat. Aber fragen wir uns nicht manchmal, wo ist diese Freude von Pfingsten? Habe ich sie noch? Rede ich noch mit Freuden aus dem Heiligen Geist, von den großen Taten Gottes? Oder was erfüllt unser Herz heute? Wovon reden wir? Was beschäftigt uns denn? Vielleicht die Fehler des anderen? Oder die Freude, Jesus zu kennen und von ihm beschenkt zu sein? Pfingsten, heißt ja 50, ist das Fest der Zusammenführung, der Vereinigung. Dieses Fest wurde ja schon vorgeschattet von Israel Jahr für Jahr gehalten, im Blick auf das Künftige. Die Festtage, die Israel geboten waren, hatten einen prophetischen Wert. Sie zeigten auf diesen Tag und die Stunde hin, wann der Sohn Gottes, Jesus Christus, käme, um diese Wege einzuleiten, auf denen es uns nicht nur in der Zeit, sondern in Ewigkeit gut geht. Der Festtagskalender im dritten Mose umfasst ja 7 gebotene Feste. Erste ist ja Passa. Und das sollte andeuten, es kommt ein Lamm, das Passalamm, das euch alle befreit von der Sünde, von eurer persönlichen Not. Jesus, das Passalamm. Jahr für Jahr feierten sie Passa. Und es wies darauf hin, es wird ein vollkommenes Lamm kommen. Und nach dem Passafest war das zweite Fest, das Fest der ungesäuerten Brote. Um deutlich zu machen, was dort kommen wird, ist vollkommen. Ungesäuert heißt reines Mehl. Christus ist der Reine, der Heilige. Nicht nur, dass er heilig ist und unsere Sünden getragen hat, sondern er bietet auch ein heiliges Leben an, für alle, die an ihn glauben. Und danach das dritte Fest, was geboten wurde, das Fest der Erstlinge. Da sollten die ersten Körner vom Getreide zum Tempel gebracht werden, nicht zermahlen, kein Brot daraus gebacken werden, sondern als Gabe, als Zeichen der neuen Frucht, des neuen Lebens. Ja, Christus ist der Erstling von den Toten. Und sie feierten jedes Jahr das Fest. Und das noch blinde Israel tut es bis zum heutigen Tag. Aber es sind prophetische Aussagen auf Christus hin. Und dann kommt das vierte Fest, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, den Tod überwunden hat, sollten alle, die an ihn glauben, die Verbindlichkeit mit dem lebendigen Gott erfahren, durch seinen Geist. Wie sagte der Herr Jesus schon im Johannesevangelium? Ich werde euch einen anderen Tröster senden, der ewiglich bei euch bleibt, der nicht nur einige Stunden, einige Tage, wenn ihr mal gut drauf seid, bei euch ist, sondern der immer bei euch sein soll, der immer das neue Leben offenbaren soll, der immer das Zeugnis von der Gnade Gottes in euch bewegen soll. So wie es unser Bruder Martin Jant sagte, der Hunger nach dem Wort. Der Hunger nach dem Wort. Was ist, wo kommt denn der Hunger her? Durch den Heiligen Geist. Die Menschen ohne Heiligen Geist haben keinen Hunger nach dem Wort. Die können verzichten auf die Bibel. Das macht ihnen gar nichts aus. Aber ein wiedergeborenes Kind Gottes hat Hunger nach dem Wort Gottes. Und trauert, wenn es das nicht aufnehmen kann, wenn die Zeit zu knapp ist, wenn es verhindert ist. Das Fest der Erstlinge und der Webebrote, das sollte am 50. Tag nach dem Sabbat gefeiert werden, dem Sabbat, wo die Erstlingskörner gebracht worden sind. Und das Wunderbare, was war in diesem Fest zu sehen? Plötzlich sollten sie etwas opfern, was gar nicht so gut scheint. Nämlich, sie sollten zwei Webebrote bringen. Die Körner waren gemahlen. Das Mehl sollte zu einem Teig mit Sauerteig zusammengemischt werden. Und daraus sollten Brote gebacken werden, zwei. Und die sollte man zum Tempel bringen. Das ist ein Bild, dass Gott sich mit den Menschen vereinigen will und vereinigen wollte. Wir erkennen ja deutlich, dass wir so unvollkommen sind. Und eigentlich haben wir das Bedürfnis, erstmal vollkommen zu werden, bevor wir Gott nahen. Weil wir wissen, wir passen überhaupt gar nicht zu Gott. Aber da spricht das prophetische Wort. Ihr sollt verbunden werden durch den Glauben mit dem lebendigen Gott zu Pfingsten am 50. Tag. Durch den Heiligen Geist. Ja, der Herr kennt dich. Er kennt deine Fehler, er kennt deine falschen Gedanken, er kennt meine auch. Und dennoch, Pfingsten heißt, Gott hat Interesse an dir und an mir. Pfingsten heißt, er kommt zu uns und nimmt uns an. Ein Brot mit Sauerteig, da ist noch Ungutes drin. Und nicht nur das, in diesem Fest, da werden sogar zwei Brote gebracht. Warum? Weil die Gemeinde Jesu besteht aus Juden und Heiden. Gott hat Interesse an allen Menschen, wo sie auch herkommen. Und heute leben wir in der Zeit des fünften Festes, das Gott geboten hat, nämlich das Posaunenfest. Das ist eine prophetische Schau darauf hin, dass Israel wieder gesammelt wird. Und dann fehlt noch das sechste und das siebte und das wird sich auch erfüllen. Es weist jedes Jahr darauf hin, es kommt eine Erweckung, es kommt eine Begegnung mit dem König, es kommt der Versöhnungstag. In Israel lesen wir im Propheten Sacharja, sie werden ihn erkennen, in welchen sie gestochen haben. Und dann kommt das siebte Fest, das Gebotene, des Laubhüttenfest, die Ruhe. Befreiung von den Feinden, Ruhe im Friedensreich Gottes. Wir merken also, dass Gott seinen Plan hatte und hat, um uns Menschen hineinzunehmen in das Geheimnis seiner Nähe. Bleibt zu Jerusalem, bis ich euch antue mit dem Heiligen Geist. Denn Jesus Christus ist der Anfang aller Dinge. Und der Erstgeborene von den Toten, so steht es in Kolosser 1, Vers 18, auf dass er in allen Dingen den Vorrang hat. Er muss in allem das Sagen haben. Und wenn wir Pfingstfest feiern, sollen wir neu daran erinnert werden, dass Gott in allen Dingen das Sagen haben will in deinem und in meinem Leben. Er will nicht, dass du mit reinredest. Er wollte nicht, dass die Apostel reinredeten in diesen Weg der Evangelisation, sondern er sagt, ihr bleibt hier, ich rede in eurem Leben und dann redet ihr auch. Ohne mein Reden könnt ihr nicht richtig reden. Wir lesen es ja auch im Johannesevangelium. Da sagt der Herr Jesus in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Inforadio habe ich mal eine Sendung gehört, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, wie viele Worte jeden Tag geredet werden. Da wird ja nur geredet, nicht? Inforadio, alle 20 Minuten gibt's Nachrichten, wird nur geredet, von morgens bis abends bis in die Nacht hinein. Unglaublich viele Worte, aber sie richten in Wahrheit nichts aus. Wenn es um das Evangelium geht, gar nichts. Ohne mich, sagt der Herr Jesus, sind alle eure Reden vergeblich. Aber er setzt in Beziehung Pfingsten mit dem wirklichen Reden und sagt dann auch zu den Jüngern tröstend, weil sie ja sonst erschrocken sein können, ach, unser ganzes Gerede hat überhaupt gar keinen Sinn. Ja, was sagen wir denn da überhaupt? Da sagt der Herr Jesus auch in Johannes 15, wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir, und jetzt kommt das Wunderbare, und ihr werdet dann auch Zeugen. Vorher geht das nicht. Vorher ist es ein Gestammel, Gerede, richtet überhaupt nichts aus, sagt gar nichts aus, führt zu nichts Himmlischem hin. Aber wenn der Tröster kommt, der Heilige Geist, der wird von mir reden in euch und ihr werdet dann auch reden von mir. Ist das nicht wunderbar? Zu Pfingsten sollen wir daran erinnert werden. Darum ist ja die Frage so wichtig für uns. Lebe ich noch im Pfingstgeschehen? Lebe ich noch unter der Führung des Heiligen Geistes? Oder manchmal ist die Frage ja berechtigt, die auch Paulus einigen Ephesern stellte. Habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Es widerspricht sich eigentlich, nicht? Als ihr gläubig wurde? Woran glaubt ihr eigentlich? So wollte er dann fragen, denn sie haben gesagt, wir wissen gar nicht, dass ein Heiliger Geist ist. Geschweige denn, dass wir von ihm geführt werden. Wir machen, was wir denken. Ja, woran glaubt ihr denn eigentlich? Ja, wir glauben an die Verheißung der Schrift. Wir haben uns taufen lassen mit der Taufe des Johannes zur Buße. Wir erkennen, dass wir Sünder sind. Wir brauchen Erlösung. Ja, aber habt ihr denn nicht Jesus in eurem Herzen aufgenommen? Nein, so weit sind wir noch nicht gekommen. Also dann tut das, sagt Paulus. Nehmt Jesus Christus auf. Er gibt euch den Heiligen Geist. Und dann werdet auch ihr seine Zeugen sein. Und sie sagten ja dazu. Und ließen sich taufen auf den Namen Jesu, nahmen ihn auf in ihr Leben und sie empfingen die Gabe des Heiligen Geistes. Was ist denn wichtig? Wo liegt denn das Zeugnis, ob ich überhaupt ein Kind Gottes bin, ob ich den Heiligen Geist habe? Das lesen wir alles in der Bibel, auch im ersten Johannesbrief. Es ist so wunderbar, dass wir uns das gar nicht selber ausdenken müssen und spekulieren müssen. Da steht in 1. Johannes 4, prüft doch mal die Geister, ob die Geister von Gott sind oder von irgendwo anders her. Denn es gibt viele falsche Geister. Aber der Geist, der Gottesgeist ist, der bekennt, dass Gott in Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Also diejenigen, die sagen, dass Jesus nicht durch den Heiligen Geist gezeugt ist, die haben den Geist Gottes nicht. Die nur Jesus als einen Propheten akzeptieren, haben den Geist Gottes nicht. Aber die da glauben, dass Gott selbst in Christus in diese Welt kam, ins Fleisch, um uns zu versöhnen mit sich selbst. Die reden das aus dem Heiligen Geist. Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Das ist der Geist des Widerchrists. Der ist auch in dieser Welt. Von dem ihr ja gehört habt. Im Römerbrief steht auch wunderbar dieses Zeugnis von der Wirkungskraft des Heiligen Geistes im Kapitel 10. Da heißt es so, du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus wirklich der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat. Ja, das ist ja ein Glaube, nicht? Das ist ja nicht nur ein Verwahrhalten, das ist ein Bewusstsein. Jawohl, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und wenn ich mich zu ihm halte, lebe ich mit ihm, dann wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Und im 1. Korintherbrief steht auch, niemand kann Jesus einen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Als nun der Tag von Pfingsten erfüllt war und die Jünger in der Erwartung der Verheißung, der Zusage Jesu standen, waren sie einmütig beieinander. Sie haben wirklich gewartet. Sie preschten nicht vor in eigener Regie und eigenen Gedanken, sondern sie warteten. Da kam plötzlich ein Brausen vom Himmel und erfüllte sie mit dem Geist des himmlischen Vaters. Und das Resultat war, sie redeten plötzlich von den Dingen, von denen Gott nur weiß, dass sie da sind. Sie redeten von den Geheimnissen Gottes, von den großen Taten Gottes. Sie redeten nicht mehr davon, ach wisst ihr, wir sind doch 3 Jahre mit Jesus durch Israel gegangen. Wir sind doch die Leute, auf die ihr blicken müsst. Wir haben die Wunder gesehen. Davon redeten sie nicht. Sondern sie redeten die Geheimnisse Gottes, was Gott will, was ganz anderes. Und darüber wunderten sich die Leute. Über das, was wir erlebt haben, wundern sich die Leute nicht. Die sagen, ach, hör doch bloß auf. Denkst du, ich habe nichts erlebt? Du tust ja so, als ob du nur was erlebst. Stundenlang erzählst du mir dein Leben. Wenn ich auch anfangen sollte, so denkt man daran, dann hätten wir gar keine Zeit, noch was überhaupt zu machen. Nein, darum ging's nicht. Das verwunderte die Leute nicht, dass da einer was erlebt hat. Sondern was sie da hörten, war Novum, war neu. Taten Gottes. Da horchten sie auf. Und liebe Geschwister und Freunde, wenn wir Pfingstfest feiern, soll uns das neu eingedenkt werden, dass das, was Gott durch uns wirken will, die Aufmerksamkeit unserer Mitmenschen erregen soll. Dass sie auch fragen, was ist das, was ihr dort habt, was ihr dort lebt, was ihr dort redet, was ihr dort betet? Ist das die Wahrheit? Wir stehen ja manchmal unter dem Eindruck, so wie David in dem Psalmwort sagt, Psalm 12, Vers 2 bis 3, O Herr, die Heiligen haben abgenommen. Der Gläubigen sind wenig geworden. Was hört man denn von ihnen? Ach, einer redet mit dem anderen unnützes Zeug. Das hört man. Ja, das steht schon in der Bibel. Klagewort. Die haben abgenommen. Ja, kann man auch heute sagen. Pfingstfest. Wer freut sich denn überhaupt noch über die Gabe des Heiligen Geistes? Was redet man denn so miteinander? Unnütze Worte. Aber da, wo der Geist Gottes uns treibt, da werden wir Gottes Kinder genannt. Wir haben ja so ein wunderbares Lied in unserem Liederbuch. Und da möchte ich mal ganz kurz die Geschichte dazu erzählen. Und zwar dieses Lied, O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Das können wir so singen und sagen, ist ja ein schöner Text, die Melodie. Vielleicht manchen gefällt sie nicht so, aber ist schon mal ganz gut. Wenn wir aber wissen, wie der Dichter überhaupt zu solch einer Aussage kam, dann interessiert uns das vielleicht mehr. Denn dieser Philipp Spitter, der hat das verfasst. Der hatte Theologie studiert. Aber das reichte nicht aus. Da konnte er so ein Lied noch gar nicht dichten. Er las dann ein Buch von einem Professor Tulluk mit dem Titel Des wahren Zweiflers Weihe. Und da kam er zu einer gründlichen Bekehrung. Wie er selbst sagte, er kam zur Höllenfahrt der Selbsterkenntnis und nach schweren inneren Kämpfen auch zur Himmelfahrt der Gottes- und Heilandserkenntnis. Gott erbarmte sich mein und blies mir seinen lebendigen Odem in die Nase. Dieses Buch von Tullock war auf betend auf den Knien geschrieben und wirkte dadurch viel Segen für die Leser. Später war er auch ein begnadigter Musikus. Er spielte Gitarre, Harfe, Klavier. Er sollte ja Uhrmacher werden, denn nachdem sein Vater im vierten Lebensjahr bei ihm im vierten Lebensjahr verloren gegangen war, gestorben ist, gab die Mutter ihn dann später in die Uhrmacherlehre. Sein jüngerer Bruder starb aber auch und einer konnte nur studieren. Und da bat er die Mutter und sagte, dann lass mich doch studieren. Sein Wunsch wurde erfüllt, er wurde Theologiestudent. Jedoch alles, was er aufnahm, blieb für ihn zunächst nur bloßes Wissen. Bloßes Wissen. Da konnte er so ein Lied noch gar nicht dichten. Erst durch dieses Buch, was Tullocks betend geschrieben hat, von der Gnade und der Herrlichkeit des Herrn aus dem Heiligen Geist, Hinweise gegeben hat, wie man mit Jesus lebt, wurde später erweckt. Er begann zu beten, die Bibel nicht nur von Berufswegen zu lesen, sondern für sich persönlich. Und auch, so sagt er, sein Singen änderte sich. 1826 schrieb er an einen seiner Freunde, in der Weise, wie ich früher sang, singe ich nun nicht mehr. Dem Herrn weihe ich mein Leben, meine Liebe, auch mein Gesang. Und dann kam es zu diesem Lied. O komm, du Geist der Wahrheit, kehre bei mir ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreue den Herrn bekennen kann. Und im dritten Vers sagt er, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je. Darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Du musst uns Kraft verleihen, Geduld und Glaubenstreu und musst uns ganz befreien von aller Menschenscheu. Das war das Lied der Erweckung im Leben von Spitter. Das hat er nicht einfach so gedichterisch aus dem Ärmel geschüttelt, sondern aus dem Erfahrungswert. Gott macht seine Verheißung wahr. Er hat nicht nur den Zuspruch der Sündenvergebung gegeben. Er ist nicht nur vom Tod erstanden und ich darf daran glauben, sondern er hat mich angebunden an sich durch seinen Geist. Ich möchte noch drei Punkte kurz nennen, die wichtig waren bei den Jüngern, damit sie Pfingsten erleben konnten. Eine dreifache Einmütigkeit. Es ist die Einmütigkeit notwendig mit Gott. Ein geordnetes Leben führen zu wollen. Die Jünger ließen sich separieren. Ließen sich in Jerusalem in einem Raum nieder und warteten auf die Erfüllung der Verheißung. Sie waren willig, alles zu tun, was Gott sagt, ohne Ausnahme. Was der Herr uns sagt, das wollen wir tun. Das ist Vorbedingung, um Pfingsten zu erleben, um den Heiligen Geist zu bekommen. Einmütigkeit mit Gott. Denn es heißt ja auch in 1. Johannes 1, 8 bis 10, wer da sagt, dass er Gott nicht braucht und Sünde nicht bekennt, der lügt ja. Aber wer sich nach der Gemeinschaft mit Gott sehnt, der soll den Heiligen Geist empfangen. So hat er Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Die zweite Einmütigkeit ist wichtig, mit mir selbst einzugehen. Wir lesen in der Schrift, dass das Fleisch immer gegen den Heiligen Geist ist. Da passt überhaupt nichts zusammen. Unser äußeres Leben sagt immer, nein, danke. Will ich nicht, brauche ich nicht, mache ich nicht. Unser Fleisch. So steht es geschrieben in der Schrift. Und wir merken das auch in uns. Gottes Anordnung sind uns einfach nicht angenehm nach dem äußeren Menschen. Gottes Anordnung macht ja bei uns alles kaputt. Da wird ja gar nichts mehr geduldet. Einmütigkeit mit mir selber bedeutet doch, ich bin entschieden zu lassen, was mich bisher gefangen hielt. Paulus schreibt es immer wieder in den Briefen und sagt, legt nun ab von euch. Den alten Menschen, tut das, entscheidet euch. Legt ab die Lüge, legt ab die eigene Frömmigkeit, legt ab die vorgetäuschte Freude, redet die Wahrheit, ein jeder mit dem Nächsten, legt den Zorn ab, den Grimm, die Bosheit, die Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Steht alles hier geschrieben. Legt ab die Sünde, die euch immer anklebt. Einmütigkeit mit mir selber, sage ich ja dazu. Ja. Jeder hat ja unterschiedliche Dinge, die ihn festhalten. Aber bin ich entschieden, das, was mich festhält, loszulassen? Und dann kommt die dritte Einmütigkeit, die bezeugt werden soll, um den Heiligen Geist wirklich zu empfangen. Das ist die Einmütigkeit mit den Brüdern und Schwestern. Und damit ist gar nicht gesagt, die Erwartung, dass der andere mit mir einmütig ist, sondern will ich es sein? Denn im ersten Johannesbrief steht, so wir, oder ich kann sagen, so ich im Lichte wandle, wie er im Licht ist, habe ich Gemeinschaft mit den anderen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Suche ich diese Einmütigkeit mit den Brüdern und Schwestern? Diese dreifache Einmütigkeit bewirkt das offene Herz, die Verheißung Gottes zu empfangen. Wir lasen in der Apostelgeschichte, da kam schnell ein Brausen vom Himmel. Schnell. Und diese prophetische Bestätigung finden wir auch in Jesaja 58, wo der Herr sagt zu dem frommen Volk in Israel, was fastet ihr, was bringt ihr mir Opfer, was singt ihr mir Lieder? Könnt ihr euch alles sparen? Denn das ist doch kein Fasten, was ihr tut. Das ist doch kein christliches Lied. So könnte der Herr heute sagen, was ihr mir vorsingt, wenn eure Herzen nicht an mir hängen. Sondern ihr macht sonst, was ihr wollt. Aber macht das, was ich will. Dann wird eure Besserung ganz schnell voranschreiten. So steht es da geschrieben, könnt ihr nachlesen. Und ihr werdet ein Segen werden. Das ist Pfingsten. Ein Segen für andere. Ich möchte zum Schluss dann noch ein Zeugnis sagen. Ich kann ja nicht alles sagen, was man eigentlich so sagen möchte an so einem Tag wie heute. Aber von Melanchthon, da ist Folgendes gesagt worden. Und das ist schon am Anfang der Reformationszeit gewesen. Er suchte die Einheit der evangelischen Christen. Wir können uns doch gar nicht vorstellen, dass die evangelischen Christen am Anfang der Reformation schon gleich wieder uneins waren. Wenn wir sagen, römisch-katholisch und evangelisches, und das können wir noch nachvollziehen. Aber dass die Evangelischen auch gleich uneins waren, das verstehen wir gar nicht. Und Melanchthon war das so ein Herzensanliegen und da hat er ein Gleichnis oft erzählt. Er hat die Christen zu Hunden gemacht. Und er hat die Widersacher, die Dämonen, die bösen Geister, zu Wölfen gemacht. Und nun sollte so ein Kampf zwischen beiden stattfinden. Und die Wölfe, Die hatten ja gehört, dass die Hunde in der Überzahl sind. Und so schickten sie einen Spion aus, um herauszufinden, wie geht es da bei den Hunden zu. Und dann kam der Spion zurück unter den Wölfen und sagte, es ist wahr, die Hunde sind sehr zahlreich. Aber es sind nicht viele Kettenhunde, also die da aufpassen und wach sind dabei. Die Hunde sind von sehr verschiedener Art, so dass man die Arten kaum noch zählen kann. Aber das Schlimmste für sie ist, dass es meist kleine Hunde sind, die wohl laut bellen, aber nicht beißen können. Dies freute mich indessen so sehr, sagte der Wolf weiter, als ein anderer Umstand noch schlimmer eigentlich und noch bedenklicher war oder für uns noch vorteilhafter war. Als sie so nämlich anmarschierten, die Hunde, bemerkte ich, dass sie alle rechts und links um sich bissen. Und ich konnte deutlich wahrnehmen, dass wenngleich sie alle den Wolf hassen mögen, doch auch ein Hund den anderen von ganzer Seele hasst. Und beißen sich gegenseitig. Das ist doch ein Geschenk, sagten die Wölfe. So wunderbar. Dann lass die sich mal beißen, bis die sich aufgerieben haben. Das erlebte Melanchthon schon nach der Reformationszeit. Und er war traurig darüber. Vielleicht ist es auch ein Bild für unsere heutige Zeit, wo Brüder und Schwester sich beißen. Statt miteinander sich zu vereinigen gegen den Wolf, gegen den Bösen und sagen, wir haben die beste Botschaft zu verkündigen, nämlich, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er uns angeschlossen hat an den himmlischen Vater durch seinen Geist. Gerhard Fritzsche und ich wollte eigentlich vorhin noch etwas sagen zu dem Büchlein, was ich dem Bruder Jantke gegeben habe. Die Brüder, die nicht so lange leben auf der Erde, die erfassen es meistens besser. Wenn jemand sehr lange hier lebt, dann ist er sehr versucht, wieder zurückzukehren in den weltlichen Sinn. Zu denen, die kurz hier lebten, nur 33 Jahre wurden, gehört auch Gerhard Fritzsche. Gerhard Fritzsche, der sich bekehrt hat von ganzem Herzen, in der Nähe von Chemnitz ist er geboren. Und er schloss sich dann dem EC an. Und er verkündigte in dieser kurzen Zeit, er war ja gerade in der schwierigen Zeit, wo ja das Hakenkreuz bei vielen die Oberhand gewann. Aber für ihn war das Kreuz von Golgatha wichtig. Und er sagte, nötiger als Brot und alle guten Gaben ist, dass wir dich, Herr Christ, auf unserer Wegfahrt haben. Du bist Brot und Wein, wer könnte ohne dich leben und ohne den hellen Schein, den du der Welt gegeben. Welt, bedenk es wohl, was Gott dir gab aus Gnaden, da lieb aus Liebe quoll. Geh, Welt, auf Gottes Pfaden, denn nötiger als Brot und alle guten Gaben ist, dass wir dich, Herr Christ, auf unserer Wegfahrt haben. Als Petrus die Pfingstpredigt hielt, darüber, dass sich die Leute nicht wundern müssen, dass Gott sich zu den Menschen geneigt hat, fragten sie, was sollen wir dann tun? Bekennt euch zu Gott in Jesus Christus. Übergebt euer Leben ihm. Dann werdet ihr auch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 3000 wurden an diesem Tag gläubig und empfingen den Heiligen Geist. Das sollte uns freuen. Und sollte auch uns neu zeigen, unser Leben mit Jesus ist nicht vergebens, wenn er überall dabei ist. In diesem Sinne wünschen wir uns ein gesegnetes Pfingstfest. Amen.